Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Riegelswochensicht, diesmal am Montag, jawohl, am Montag, denn ab sofort die Wochensicht ab Montag, 23.05. also, und ja, das ist letzte Woche alles passiert, interessante Sachen sind passiert, auch wenn vielleicht die ein oder andere Geschichte, die ihr jetzt erwartet in dieser Aufzählung, vielleicht gar nicht vorhanden ist. Ja. Weil ich die vielleicht in meinem seltsamen Gedankengang als nicht wichtig einstufe oder vielleicht als nicht so wichtig, dass man es unbedingt hier erwähnen muss. Aber dafür habe ich ganz andere Sachen, die total unwichtig sind drin diesmal, ja. Aber die Spaß machen. Kurz vorweg noch, ja, also ich habe es ja probiert oder ich probiere es. Ich hab's gemacht, ich weiß nicht, mit Picasa Web hier jetzt die ersten Schritte in Richtung Cloud Only, und ich kann nur sagen, mit dem Picasa Programm und dem Picasa Web, da gibt es so ein paar Diskrepanzen. Ich bleib mal dran, ich habe bisher die Linux Version benutzt, die ja eigentlich nicht nativ läuft, sondern über ein Wine Layer. Da waren die also das, was ich jetzt hier gemacht habe, katastrophal, ja. Das synkt nicht richtig, also die Dateien werden nicht richtig abgeglichen von dem, was im Picasa Web ist und von dem, was auf der Festplatte ist. Wenn man was auf der Festplatte ändert, dann wird ein neues Verzeichnis erstellt und so weiter und so weiter. Ich bleib dran, deswegen rede ich jetzt diese Woche noch gar nicht weiter, weil ich werde noch die Windows-Version probieren, also die normale Windows-Version, die unter Linux über Wine zum Laufen bringen. Ja, Wine ist da schon richtig, das heißt zwar Wein, aber naja, weinen kann man da wohl auch, denn es ist sehr schade, dass es da noch keine native App gibt. Notfalls werde ich halt dann eben komplett auf eine App verzichten, auf ein Programm, muss ich ja sagen, das ist ja kein Handy, immer ein Computer, und dann eben das alles nur noch online machen. Ich bin eigentlich schon fast versucht, das so zu machen. Gut, jetzt die erste erfreuliche Nachricht. Am 16. Juni ist Runes of Magic erhältlich. Ja, Runes of Magic. Leider sind keine Wildkatzen dabei, aber es gibt Zwerge und Rhinos. Die werden sich dann auf dem Schlachtfeld dort auch treffen. Es gibt neue Gebiete, wenn auch nicht, jetzt die große Anzahl an neuen Gebieten. Es gibt zwei neue Zonen, vier neue Zonen gibt es, ja. Ich befürchte, dass davon nur eine für die Low-Level, für die Low-Leveler sein wird, nämlich einmal die Startgebiete für die Zwerge und für die Rhinos, denke ich. Es werden noch viele andere neue Features, sag ich mal, erwartet, beziehungsweise man weiß es schon, was da kommt. Und ja, man kann gespannt sein. Runes of Magic ist ein Massive Multiplayer Online Roleplay Game. Ja, genau, MMORPG. Und das ist kostenlos. Naja, fast. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Also, das heißt, man hat keine monatlichen Gebühren. Ja, man muss also nichts zahlen. Aber so ein gewisser, Zwang gibt's dann doch, weil um seinen Charter wirklich richtig aufzubauen, dann muss man entweder so viel Zeit investieren, dass es ein normaler Mensch einfach nicht mehr machen kann, oder man muss eben gegen bares Gegenstände kaufen, um seinen Charakter zu aufzuwerten. Auch das ist nicht ganz einfach. Ja, also auch wenn man viel Geld ausgibt, muss man da noch jede Menge Sachen tun, damit es auch wirklich interessant wird. Aber naja, interessant wird auf jeden Fall die Box, die kostet nämlich nur 10 Euro. Normal, also das Spiel gleich von weg kann man kostenlos runterladen. Ja, ist nicht nur monatlich frei, sondern das Grundspiel ist auch kostenlos. Und auch dieses Update, das sogenannte Chapter 4, der eben am 16. Juni kommen wird, Lands of Despair. Und das wird auch automatisch upgedatet und das kann man auch kostenlos runterladen. Nur wenn man die Box kauft für 10 Euro, Dann bekommt man ein permanentes Reittier mit dazu, also das ist definitiv wichtig, ja. Und ein Begleiter, das ist ein Tropentukan, ein zweistöckiges Luxus-Holzhaus, mit dem man seinen Charakter auch ein bisschen aufwerten kann, selbst wenn man nicht spielt, ja. Gerade, ne? Und dann noch andere Gegenstände zum Aufpimpen des Charakters. Jawohl, also, wenn ihr da mal überlegt, einzusteigen, dann wäre am 16. Juni genau der richtige Zeitpunkt. Genau der richtige Zeitpunkt offenbar für E-Books hat auch Amazon gefunden, denn das E-Book-Geschäft brummt. Zumindest in, nein, ich werde jetzt nicht wieder abfällig reden, aber zumindest in einigen Teilen der Welt, ja. Dort kaufen nämlich die Leute auch neue Medien gut. Und dort wurden eben jetzt mehr E-Books als normale Bücher verkauft. Und zwar nicht nur jetzt ein- oder zweimal, sondern jetzt kontinuierlich bei Amazon. Ja. Dieses eine Mal, ich glaube im Weihnachtsgeschäft war das schon mal, hat Amazon bereits diesen Rekord eingestellt, ja, oder gemacht, aber jetzt eben auf Dauer werden bei Amazon mehr Bücher als in E-Book-Form verkauft als in gedruckter Form. Und das muss ich sagen, endlich, ja, endlich, denn ja, ihr wisst, ich bin ja so ein E-Book-Verfechter, ja, klar. Warum auch nicht? Vorteile liegen auf der Hand. Und wenn man da mal nüchtern an diese herangeht und seine Aussagen von wegen, ja, ein normales Buch hat auch Charakter, ja klar hat's Charakter, das sieht nämlich nach dem dritten Mal Lesen aus wie Hund, ja, oder vergilbten Regalen. Und ja, das ist bei E-Books halt eben nicht der Fall. Bei E-Books ist der große Nachteil eben das DRM, klar, und ja, wie schon mal bei so großen Dingen, scheinen in dem Fall die Leute nicht ganz so zu stören. Der Kindle, also Amazons E-Book-Reader, ist DRM verseucht bis zum geht nicht mehr. Das ist etwas, was ich nicht sehr prickelnd finde. Und das war auch ein ganz ein klarer Punkt, warum ich jetzt auch noch keinen Kindle habe. Ich habe zwar schon mal überlegt, aber habe mich dann doch für einen anderen Reader entschieden. Dennoch muss man sagen, also zumindest in den USA scheint es den Leuten überhaupt nichts auszumachen, soweit, beziehungsweise jedenfalls nicht so viel auszumachen, dass sie deswegen nicht ein E-Book kaufen würden. Ja, also ich würde jetzt gern wieder über das DRM wettern, ja, aber angesichts dieser Tatsache, eben, was soll ich denn dazu sagen jetzt, ne? Soll ich jetzt sagen, kauft keine E-Books, weil sie DRM haben? Es ist ja so, das DRM ist ja eigentlich etwas bei den E-Books, was ich sagen muss. Es gibt bei Büchern ein normales, also ein natürliches DRM, wenn man so will, Digital Rights Management, ja. Zwar kann man ein normales Buch unter einen Fotokopierer legen, aber das macht normalerweise niemand, ja, weil es zu umständlich ist. Ja. Höchstens auszugsweise kopiert man vielleicht mal eine Seite. Das ist zwar nicht legal, ja, aber man macht es halt mal auszugsweise. Wobei das mit dem Legal ist auch so eine Sache. Es ist nicht generell illegal, sich eine Seite aus Buch zu kopieren. Ja. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Und ja, so ein Schutz, ja, bei den digitalen Büchern fehlt halt. Ja, das heißt, da ja, zieht man eine Datei rüber, ohne, wenn es keinen Kopierschutz hat, kein DRM, und dann kann man die Datei verbreiten, kann man ins Internet stellen. Wie gesagt, das ist ein normales Buch, ist zwar kein Schutz davor, das zu tun, weil eben. Aber man tut es eben nicht, weil es eben zu umständlich ist. Ja. Demgegenüber könnte man sagen, okay, das DRM, ja, das macht genau dasselbe. Es wird nicht 100% verhindern, dass das Buch irgendwie kopiert wird. Ja, da gibt es ja auch Möglichkeiten, ne? Hacks und so weiter, ne? Weiß man ja. Aber es wird eben, sage ich mal, wahrscheinlich eben seltener gemacht, weil der Aufwand dann zu groß ist, dieses E-Book da zu knacken oder so. Ja. Also, wenn man das so direkt vergleichen, das ist so virtuell, normale Welt gegenüberstellt, dann kommt man eben doch schon mal zu dem Schluss, dass es eigentlich ein Buch ohne DRM so nicht gibt. Ja, nur dass das eine halt eben natürliches DRM ist, von der Logik her, das macht man nicht, weil es zu aufwendig ist, oder eben auch zu umständlich, wenn man, selbst wenn man jetzt ein Buch unbedingt haben will und man kopiert sich das und dann hat man dann, was weiß ich, hier so DIN A4 Seiten, ja, und blättert darum, das ist ja Mist, ne? Also ganz klar. Und deswegen, beim DRM, beim elektronischen DRM dann eben auch eine Hinderungsschwelle, das zu kopieren. Allerdings ist eben auch das DRM eine Art Hinderungsschwelle zum Lesen. Ja, und deswegen, ja, wäre es natürlich schon besser, wenn wir auf die, auf die Ehrlichkeit der Menschen vertrauen würden und stattdessen eben dann auf das DRM verzichten, das Buch frei machen sozusagen, dass man das eben überall in jedem Gerät, in jedem Reader mit oder ohne DRM lesen kann. Ja, das wäre natürlich das Beste. Gut, die Ära des Buchs, des gedruckten Buchs geht zu Ende. Das schreibt auch die Heise-Redaktion Telepolis. Ja. Und schreiben auch, dass die E-Books ziemlich schnell die Bücher, die alten, verdrängen. Klar, eben die Vorteile liegen auf der Hand. Man hat seine komplette Bibliothek unter Umständen auf einem Gerät mit dabei, auf einer kleinen Speicherkarte. Ja. Selbst wenn man sehr, sehr viele Bücher hat, tausende von Büchern, die das bei einigen Leuten tatsächlich der Fall ist, in elektronischer Form nimmt das lächerlich wenig Platz weg. Man kann ein ganzes Zimmer quasi dann frei machen, ja, und eben diese Bücher elektronisch speichern. Was soll man sonst noch dazu sagen? Ich meine, gut, faszinierend ist es auf jeden Fall, dass es eben so schnell geht. Auch in Deutschland wird es langsam interessant, ja. Es werden immer mehr E-Books auch verkauft, seit jetzt zum Beispiel Thalia.de eingestiegen ist mit dem OYO in dem Verkauf. Ja. Was natürlich immer der Fall sein wird. Ja, und das ist auch gut so. Normale Bücher wird es geben. Und ich höre nämlich schon wieder die Leute hier sagen: Wow, normale Bücher werden nie aufhören zu existieren. Und da absolut richtig. Wenn ihr aufhören zu existieren, es gibt immer eine Nische, es gibt immer wenige Leute noch, die an sowas halten. Genau wie zum Beispiel jetzt die CD, als sie rauskam, ja, das ging ja sogar noch schneller als jetzt das mit dem E-Books, die Schallplatte rasend schnell verdrängte, ja. Im normalen Konsumermarkt war die Schallplatte dann relativ schnell weg. In einem anderen Bereich, zum Beispiel bei DJs oder so, hat sich die Schallplatte erstaunlicherweise lange gehalten. Und ja, sagen wir mal, vor ein, zwei Jahren hat es dann auch da begonnen, dass die Schallplatte mehr und mehr durch MP3-Files auf den Computern bzw. CDs, naja, nicht ganz, die meisten DJs machen jetzt mit MP3-Mixing, hat dann eben die Schallplatte auch dort verdrängt. Und dennoch gibt es immer wieder Vinyl-Ausgaben von Liedern, von Songs, von Tracks in gewissen Bereichen, ja, weil eben es doch noch viele Liebhaber gibt, die auf Schallplatte schwören, die eben stören, ja, die eben das Knacken und leichte Surren des Plattenspielers, des Turntables dann eben doch nicht missen wollen. Und deswegen wird sich das halten, ja. Das Fernsehen kam raus, aber es gibt trotzdem die Zeitung noch. Ja, gut, kann man nicht ganz so mit vergleichen, ja. Und dennoch ist auch hier zu sagen, klar, jetzt kommt das E-Book raus, aber das wird das alte Buch nicht komplett verdrängen, ja. Das wird einfach nicht der Fall sein. Also, Bücher, ja, schön. Ich bin froh, dass die E-Books sich dann allerdings weiter durchsetzen, denn was ich sehr schade finde, ist nämlich, dass es immer noch nicht alles als E-Book gibt. Und das ist doch eine Sache, das sollte man doch den Konsumenten bitte dann auch frei entscheiden lassen, ob er jetzt eben ein Buch als E-Book oder als gedrucktes Buch kaufen will. Nur wenn das eben als gedrucktes Buch vorhanden ist, gut, ist das schön für die Liebhaber, Nostalgiker, aber bitte doch nicht die Leute vergessen, die eben auch das auf dem E-Book-Reader haben wollen. Ne? Also so ist es drin. Ja, ich habe auf jeden Fall mal beide Artikel verlinkt, sowohl da mit Amazon als auch mit dem Ende des Buches. Ja, das bevorsteht, das hört sich so grausam an, aber ich habe es ja eben erklärt. Ja, und damit ist sag mal, das Kapitel E-Books abgeschlossen. Ja. Nein, da werde ich noch oft drüber reden. Genauso oft, wie ich über Geocaching reden werde. Und Geocaching ist tatsächlich heute mal wieder ein Thema, und gleich zweimal. Einmal, nicht ganz so ernst gemeint, aber schaut euch das mal an. Wer kennt noch MacGyver? Ja, MacGyver, Richard Dean Anderson, ja, die Super-Adventure-Serie, ja, der Typ, der, was weiß ich, mit seiner Büroklammer ja schon Atomraketen entschärft hat oder so. Ja. Das ist wirklich ja etwas fantastisch, und dennoch gibt es eine Seite, die ganzen Hacks ja von diesem MacGyver, ja, kann man ja auch Hacks nennen, sammeln, ja, und wirklich schön übersichtlich aufführen zum Angucken für alle 213 nee, Entschuldigung, für alle Episoden, ja, die es gibt. Insgesamt 313 Rezepte sind in dieser Datenbank vorhanden. Und ja, dann kann man dann eben sich auch mal angucken, wie MacGyver so verschiedene Überlebenssituationen oder knifflige Situationen eben löst. Ja. Naja. Zum Beispiel, wie er in Episode 71, um durch eine gefrorene Scheibe zu sehen, Motoröl benutzt hat. Ja. Interessant ist, dass viele Tricks tatsächlich funktionieren. Man sollte sich vielleicht mal als Geocacher diese Datenbank angucken. Vielleicht findet man dann den einen oder anderen Trick dafür. Ja. Aber Vorsicht, ja, bitte nicht alle Tricks nachmachen, sonst ja. Wird das Cash finden euer geringstes Problem sein dann, ja. Auf jeden Fall, was die Geocacher noch machen müssen, wenn sie ja, bedacht darauf sind, ein exzellentes Navigationsgerät zu haben, sparen. Ja, also schon mal anfangen zu sparen, denn Garmin bringt ein neues Super-Outdoor-Navi raus. Ja, oh, da werden meine Hände wieder ganz zittrig, wenn ich das lese. Und ich lese euch mal ein paar technische Daten vor. Ich habe das, wie gesagt, auch gleich verlinkt. 4 Zoll Touchscreen, ja, wird das Ganze haben. Es gibt drei Geräte der Montana-Serie, 600, 650 und 650T. Und wie gesagt, 4 Zoll, ja, das Dakota hat eben zum Beispiel nur 2,6 Zoll. Die Displays haben eine Auflösung von 272 auf 480 Spielpunkte. Naja, gut, okay, mit Smartphones kann das nicht mehr mithalten, aber trotzdem. Das 650, 650T haben eine Geotagging-fähige Kamera mit 5 Megapixel eingebaut. Perfekt, also auch um so an Earthcatchers und so weiter eben die Beweisfotos zu schießen. Ja, braucht man also auch keine separate Kamera mehr, wobei auch hier ja gut, Smartphone hat man ja schon fast immer dabei, ne? Trotzdem gut. Klar, wasserdicht dürfte kein Problem sein. 3 GB interner Speicher und natürlich eine Erweiterungsmöglichkeit mit MicroSD-Karten, und damit lassen sich dann auch endlich das Paperless Caching konsequent durchsetzen. Ja, damit, und ja. Auch das ist schön. Barometrischer Höhenmesser, 3-Achsen-Kompass ist da auch mit drin. Klar, bei dem Preis, den ich euch gleich sagen werde, das haut euch nämlich um, ist es auch zu erwarten. Ja. Und auch hier kann man zum Glück auch die normalen AA-Mignon-Akkus reintun, die ja von jedem Garmin-Gerät neueren Datums auch unterstützt wird oder unterstützt werden und ja, USB-Schnittstelle, klar. 3,5 Millimeter Buchse für den Soundausgang. Warum das? Ja, Navigationshinweise in Sprache können auch ausgegeben werden, sofern man eine routingfähige Karte installiert hat. Alle Gartentypen von Garmin passen da rein und die, wisst ihr, das ist nur relativ happig, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, über OpenStreetMap etwas dort einzufügen. Und jetzt halt euch fest, das Montana 600, also der kleine ohne Kamera, kostet 500 €, das Montana 650 600 € und das Montana 650T für 650 €. Also wenn ihr das große Modell haben wollt, ist das 650 € berappen. Ein ganz schön happiger Preis. Schade. Da merkt man, dass Garmin da doch schon so eine Art Pseudo-Monopol hat. Ja, weil Outdoor-Navis gibt es sonst kaum noch vom anderen Hersteller. Bei uns in den USA sieht es da anders aus. Ja, klar. Ah, Mensch, gut. Also, ne, liebe Geocacher, fangt schon mal an zu sparen. Ich mach's nicht. Das ist mir momentan deutlich zu viel. Vielleicht wird das Gerät ja auch noch günstiger, wenn Garmin sieht, dass gar nicht so viel davon verkauft werden. So, ja, Musik, Cloud, Music. Ich glaube, das haben wir jetzt zum 10. Mal drin, aber es tut sich halt immer sehr viel. Zum Beispiel habe ich jetzt einen Artikel gelesen. Ja, da habe ich auch schon gedacht, hupla, was ist hier los? Da sieht es jemand doch ein bisschen falsch. Es ging darum, dass eben Amazon seinen Musikdienst gestartet hat. Google hat jetzt auch seinen Musikdienst gestartet, das Google Music Beta. Bei Amazon kann man Musik kaufen und quasi dann in seine Cloud ablegen. Bei Google Music Beta kann man keine Musik kaufen, allerdings seine eigene Musik eben dann hochladen, in die Cloud legen und von dort aus dann mit jedem Gerät, Android, Desktop, Browser anhören. Fantastische Sache, ist eigentlich auch genau das, was ich will, letzteres. Die Musik kann man ja dennoch bei zum Beispiel Amazon kaufen und dann eben die Cloud legen bei Google, weil das ist eine private Cloud, da ist nichts öffentlich, da kann sonst niemand drauf zugreifen. Das ist also sein, das ist der eigene private Speicher und rechtlich gesehen sehe ich da keinen Unterschied, dass es wo die Festplatte ist, ob die jetzt ja über das Internet zu erreichen ist, diese Festplatte, oder ob die daheim im Computer ist, sofern die natürlich nicht öffentlich zugänglich gemacht wird. Aber dann spielt es auch keine Rolle, ob die im Computer daheim ist oder eben irgendwo auf irgendeinem Server bei irgendeinem Anbieter. So. Deswegen die ganzen Lizenzgeschichten, die können einen da, wenn man also Platz in der Cloud für seine Musik sucht, mal ganz getrost ja, egal sein. Brumm, brumm, ne? Was einem allerdings nicht egal sein sollte, ist nämlich die, das schreibt der Artikel eben, die Macht, dass es besser ist, wenn man eben die Lieder gleich kaufen kann und eben so in der Cloud ablegen. Also ich muss sagen, ich bin da skeptisch. Angeblich Apple soll es natürlich richtig machen, hat der Artikel geschrieben. Na, ich sehe das ein bisschen anders da. Ich finde, zwei machen es richtig, nämlich Amazon und Google. Bei beiden kann man eigene Musik hochladen, bei einem kann man den eben auch kaufen. Gut, wie gesagt, das ist mir eigentlich relativ wurscht. Und bei einem, da wird es nur dann möglich sein über den Kauf. Ja, dass eigene Musik hochgeladen werden kann, gilt als äußerst unwahrscheinlich bei diesem Apple-System. Und Lizenzen wurden ausgehandelt, Amazon hat Lizenzen ausgehandelt mit einem Label. Ja. Zwei andere sind da nicht mit an Bord, die sind angeblich bei Google. Aber wie gesagt, Lizenzen, da dürfen wir mal lachen. Ja, braucht man nämlich nicht, wenn man Cloud Music speichern will, die braucht man nur zum Kaufen. Muss man Kaufverträge haben, klar. So. Und wiefern betrifft das jetzt Google? Tja, Google wollte eigentlich einen Kauflizenzvertrag machen, aber das sieht jetzt nicht sehr gut aus. Apple hat die Bedingungen akzeptiert von den Plattenlabels wohl. Und jetzt haben die halt Lizenzen, die man nicht braucht. Allerdings eben auch kein Konzept, wo man wirklich eigene Musik hochladen kann, sondern ein Konzept, bei dem man Musik kauft und diese dann einfach nicht darunterlädt, sondern in der Cloud ablegt. Wunderbar. Also das heißt, eigentlich nicht das, was ich will. Ja, also ich möchte meine Musik von überall her kaufen und dann in meiner Cloud ablegen und ich habe ja auch noch CDs und so weiter und die möchte ich auch ablegen und so weiter und so weiter und deswegen ist das eigentlich nicht die richtige Lösung. Schauen wir mal, was da abgeht. Eine Steilvorlage für Apple hat Google und Amazon keineswegs gegeben. Im Gegenteil, ich würde sagen, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, dann wird sich Apple beim Start von diesem Cloud-Dienst ganz gewaltig blamieren, wenn das nicht möglich sein sollte, dass man eigene Musik hochlädt und auch eben verwaltet und auch von anderen Diensten außer iTunes dann eben seine Musik kauft. Puh, so, Geodaten, das ist mal wieder ein super Thema in Deutschland. Ja, Geodaten. Was ist der Hintergrund? Also, Problem ist, für Dienste, für viele Dienste braucht man Geodaten. Ja. Schon funktionieren auch einige Sachen nicht. Das ist wohl einigen ein Dorn im Auge von Leuten, die wohl nicht wissen, was da genau Sache ist. Und die wollen das eben jetzt wohl verhindern. Ja. Und mit Restriktionen vollknallen, dass einem Hören und Sehen vergeht. Da muss ich ganz klar sagen, ja, ich darf mit. Also Datenschutz ist super. Ich find's richtig gut, dass sich da jemand Sorgen macht. Ja. Aber, und das möchte ich auch haben, ich möchte, wenn ich will, meine Geodaten veröffentlichen, wann, wo und wie ich will. Das ich mir nicht nehmen. Ja. Wenn hier dieses Gesetz da zuschlagen sollte, das die anstreben, ja, dass eben hier geschützt oder die Firmen nicht mehr erlaubt bekommen, Geodaten zu verwenden, dann muss ich natürlich nach Alternativen schauen und das werden Programme sein, die meine Geodaten in Echtzeit zum Beispiel twittern. Ja? Warum nicht? Das ist mein Recht. Ja? Ich möchte die Dienste nutzen, ich möchte die Dienste haben. Natürlich wird das auch heißen, dass es dann viele Programme in Deutschland auch gar nicht mehr geben wird, weil es dann rechtlich zu unsicher sein wird. Also muss man sich wieder auf Programme zum Beispiel aus den USA fixieren, die eben dann das Programm, die eben dann auf unseren Handys auch laufen, zum Beispiel auf den Android oder iPhones. Ja, dass man dann eben überhaupt noch die Sachen machen kann. Ja. Also ich muss ganz klar sagen, mir geht schon Latitude nicht wirklich weit genug. Ja. Ständig muss ich Latitude starten, anscheinend aus Sicherheitsgründen, damit ich ja nicht vergesse, dass ich Latitude auch aktiviert habe. Nur das Problem ist, ich möchte ja auch haben, dass meine Location-Daten gesendet werden an meine Bekannten. Ja. Und dann will ich nicht immer nachgucken müssen, dann vergesse ich nämlich dann auch das Ding wieder zu aktivieren. Ja. Das soll einfach im Hintergrund passieren. Und ja, das finde ich, da muss man auch ein Recht dazu haben. Und die deutsche Politik will hier offenbar mal wieder den Bürger entmündigen und ihm auch noch diese Entscheidung nehmen. Ja, aber naja, gut. Schauen wir mal, vielleicht geht das Ganze auch sang- und klanglos unter, wenn es nämlich wieder Richtung Wahlen geht. Ja, dann werden wir mal sehen, ob da nicht andere Themen wichtiger sind, zum Beispiel die Sache in Fukushima. Ja. Ich wollte zwar das eigentlich am Ende bringen, aber da hat sich ja herausgestellt, dass genau, und das könnt ihr gern wieder in die Kategorie einordnen, das ist Rios, ich habe es ja gleich gesagt, ja. Wir waren Minuten nach den ersten Bildern, die ich gesehen habe, klar, dass die Kernschmelze dort eingesetzt hat. Übrigens nicht nur mir, Experten, die sich wirklich mit der Materie auskennen, haben das auch gesagt, wurden deswegen hart kritisiert im TV. Ja, und dann waren alle auf einmal ruhig, weil sie wollten sich ja nicht der harten Kritik aussetzen. Ja. Und jetzt stellt sich heraus, dass es eben genau so passiert ist. Die Kernschmelze trat direkt nach dem Erdbeben ein, also auch ohne Tsunami, ja, wäre das passiert. Und diese Taktik, die da angewandt wurde, diese Verschleierungstaktik, ja, ich meine, man sieht ein Reaktorgebäude explodieren und dann heißt es, ja, das war nur eine Verpuffung oder das war nur die Wasserstoffexplosion. Das war nur die Wasserstoffexplosion, nur klar, woher kommt die Wasserstoffexplosion, woher kommt der Wasserstoff? Der bildet sich nicht einfach so im normalen Regelbetrieb, ja, sondern da muss gehörig was am Laufen sein. Und hier war es nämlich genau so, dass schon 10 Stunden nach dem nach der Kernschmelze dann auch bereits dass der flüssige Kern ausgetreten ist aus dem Reaktorbehälter und in ein Auffangbecken unter dem Reaktor geflossen ist. So sieht das nämlich aus. Der GAU war 10 Stunden nach dem Vorfall real. Und das tut sich jetzt auf einen Reaktorblock beziehen. Ja. Was mit den anderen ist, da hat sich TEPCO jetzt noch nicht geäußert. Wohlgemerkt, auch diese Nachricht kommt von TEPCO nach so langer Zeit. Und man sieht auch hier, dass die Regierung offenbar da keinerlei Möglichkeiten hat, irgendetwas zu kontrollieren. Sie sind angewiesen auf diese Informationen, die von TEPCO kommen. Und da werden eben mal, ja, ne, das werden halt mal widersprüchliche Sachen gemacht, gesagt, ja, und wow, dann geht es einfach so weiter. Also ich muss schon sagen, es ist äußerst bedenklich und es zeigt auch hier ganz klar, dass das eben nicht, dass die Atomkraft so nicht vertretbar ist. Das ist ein Sumpf von Lügen, von Desinformation und so geht das nicht. Das hat hier nicht nur gezeigt, dass dass Atomkraft nicht sicher ist, sondern es hat auch gezeigt, dass den Firmen, die Atomkraftwerke betreiben, keinesfalls getraut werden kann und die den Tod von Menschen bewusst in Kauf nehmen, um ihr Lügengebilde weiter zu schützen. Ja, so sieht das aus und das sollte einem zu denken gehen. Ich hoffe, dass das noch in dem Gedächtnis der Menschen bleibt bis zu den nächsten Wahlen, dann können sie nämlich dann hier die Konsequenzen dann auch tatsächlich ziehen. Ja. Kurzer Umriss, also hier auf Heise, die haben das gut hier geschrieben in einem Artikel, ja. Und da kann man das auch mal hier nachlesen. Ich habe den Artikel verlinkt, ja. Und naja, gut. Okay, ich habe da jetzt ja schon so viel gesagt darüber über das Thema, deswegen brauche ich das jetzt nicht weiter auszuführen. Was Erfreuliches ist, Netflix soll vielleicht bald in Europa verfügbar sein. Das wäre doch mal was. Netflix, ein Video-Streaming-Service. Da haben wir ja unsere Probleme mit dem Streaming-Service. Ja. Und Netflix macht jetzt anscheinend endlich mal ein paar Anstalten, auch in Europa, sich breit zu machen. Das ist sehr, sehr nötig, denn bei uns gibt es überhaupt nichts Vergleichbares. Diese ganzen Video-on-Demand-Dienste, die es bei uns gibt, ist, naja, vergessen wir es lieber mal. Ne? Und ja, also es wird hier auch als Sprache auch sogar Deutsch genannt, ja, unglaublich. Das heißt, wir könnten vielleicht Netflix bei uns sehen, aber mal schauen, wie das bei uns dann mit den Lizenzen aussieht, ob wir dann mehr als 100 Filme kriegen, ja, Uraltfilme. Ja. Also ich meine, wenn ich mir so Portale angucke, die es bisher gibt, da kriege ich ja Tränen in die Augen, ja. Uralte Kamellen, ja, werden da angeboten. Und selbst da sind noch nicht alle verfügbar. Also ich muss schon sagen, da muss noch einiges passieren bei uns. Ja, und das letzte Thema. Letzte Thema. Finde ich persönlich sehr, sehr gut. Ja, ich mach mal wieder ein Loblied auf Google. Ja, ich tu's mal wieder. Warum auch nicht? Die haben es verdient. Ja, denn Google stellt sich jetzt offiziell gegen diese Anti-Piracy-Bewegung, ja, die hier auf von vielen Firmen betrieben wird. Denn es geht darum, dass Eric Schmidt, der bis April Google-Chef war, und jetzt auch im Aufsichtsrat sitzt, der sieht in der Blockade von File-Sharing-Diensten, ja, wie The Pirate Bay, einen Angriff auf die Redefreiheit. Ja. Wenn also Google, so Firmen wie Google dazu verpflichtet werden würden, solche Seiten dann eben zu blockieren, dann wäre das ein katastrophaler Präzedenzfall. Ja. Und das könnte von Internetunternehmen keinesfalls ohne weiteres akzeptiert werden. Ja. Und auch hier zeigt sich, dass auch die angedachten DNS-Sperren der File-Sharing-Seiten, ja, würden dann, so Schmidt, dann ein Scheunentor für die Zensur weiter unliebsamer Seiten eröffnen. Ja. Das ist also genau das, was eigentlich nicht die Firmen sagen sollten, sondern die normalen Nutzer, denen scheint das aber egal zu sein. Die fallen da wohl auf die Hetze ein, dass man glaubt, wenn man etwas wenn man etwas für etwas kein Geld hinlegt, dass es dann illegal ist. Ja. Es gibt Wichtigeres, muss man ganz klar sagen. Einige Informationen dürfen auch gar nicht geschützt werden gegen den Zugriff. Vor allem sind es politische Informationen beispielsweise. Aber gut, das ist wieder eine andere Diskussion. Da könnte man wieder nochmal eine halbe Stunde dranpacken an dem Podcast. Nein, es geht einfach darum, dass eben Google jetzt hier sich stark gegen wehrt, und das finde ich gut. Und das sind so einige von wenigen Firmen, ja, die das dann tatsächlich machen und sich hier wehren gegen diese verrückten Auflagen, die Content-Industrie da gerne wohl hier den Film diktieren wollten. Ja, okay, das war's. Sollte mal ein bisschen länger. Das war's von der Rios Wochensicht. Und wenn ich jetzt mal Jingle noch wieder starten könnte, so. Ja, also, ne? Geht doch. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare auf wochensicht.thenetcast.com oder schreibt über Twitter @Rio. Und ja, dann können wir mal schauen, was wir vielleicht, wenn ihr interessante neue Themen habt, die ihr gerne mal behandelt werden oder die ihr gerne mal hören würdet, dann sagt mir das. Ja. Okay, dann wünsche ich euch eine schöne Woche, auch wenn jetzt schon der Montag angefangen hat. Ja. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und tschüss.